zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu Zu viel, der Mental Health Podcast, powered by Valeara. Und das hier ist unsere erste Folge. Wir werden in Zukunft über das Thema Mental Health sprechen. Zu viel steht dafür, wenn man psychische Herausforderungen hat. Wir reden über Erkrankungen, wir reden aber auch über ganz alltägliche Situationen, die einen im Leben belasten können. Und wir sprechen mit Gästen aus dem öffentlichen Leben, aber vor allem, und das ist mir ganz wichtig, mit Betroffenen. Denn wir wollen, dass man sich mit diesen Menschen sehr gut identifizieren kann, sich selbst wiedererkennt und natürlich hoffen wir auch, euch helfende Impulse geben zu können auf eurem Weg, wenn es euch vielleicht auch schlecht geht. Mein Name ist Lars Töns Feuerborn, ich bin der Host. Mit mir werden in diesem Podcast meine Co-Hosts Simone Hoffmann und Dr. Christian Uttler sein. Aber wir starten jetzt direkt in die Folge. Vorstellen können wir uns auch in der nächsten Folge, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir und ich freue mich umso mehr, sie jetzt vorstellen zu dürfen. Martina Voss-Tecklenburg. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Lars, danke, dass ich da sein darf.
Martina, schön, dass du da bist. Man kennt dich als ehemalige Bundestrainerin der Frauennationalmannschaft.
Genau.
Du hast deinen Job am 4. November 2023 beendet. Wie schwer war diese Entscheidung und warum hast du diese Entscheidung getroffen?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich war ja 5,5 Jahre Bundestrainerin. Das ist das Privileg. Ich habe selber 20 Jahre gespielt. Ich habe 17 Jahre für die Nationalmannschaft gespielt. Wenn du dann Bundestrainerin in deinem eigenen Land sein darfst, für das, was du liebst, dann ist das das Größte, glaube ich, zumindest für mich, was ich habe beruflich auch erreichen und vor allen Dingen erleben dürfen. Und 2023 hatten wir eine WM in Australien, die sehr weit weg war, wenn man in Europa lebt, viel Vorbereitungskraft gekostet hat. Und ich einfach schon zu dem Zeitpunkt, ich sag mal seit 30, 35 Jahren in diesem Fußballgeschäft war, aber nie nur alleine als Profi, Sportlerin oder Trainerin, sondern ich habe immer mehrfach Leistungen erbracht. Ich war alleinerziehende Mutter, ich habe als Fußballerin eine duale Karriere gehabt. Also will damit sagen, ich habe wirklich 30, 35 Jahre gepowert. 6,5 Jahre, bevor ich Bundestrainerin in Deutschland war, war ich in der Schweiz. Und dann kam diese WM. Wir waren im Jahr vorher im Finale der Europameisterschaft, sind so ein bisschen mit als Favoriten zu dieser WM gefahren, haben dann sportlich leider nicht unser Leistungsniveau erreicht, sind dann überraschend nach der Vorrunde rausgeflogen, sind nach Hause geflogen. Es gab natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, im Fußball wahnsinnig viel Kritik. Alles fokussiert sich dann natürlich auf die Hauptprotagonistin und da stehst du als Trainerin absolut im Fokus. Und das bedeutet dann einerseits Verantwortung zu übernehmen für die schwierige Situation, das habe ich getan. Und wir haben uns dann mit dem Trainerteam zusammengesetzt, wir sind schon wieder in die Analyse gegangen, wir hatten eine klare Strategie, wie wir in die Zukunft gucken wollten. Ich wollte weitermachen, ich hatte klar gesagt nach dieser WM, ich gebe nicht auf, ich mache weiter, ich traue mir das zu, mit meinem Trainerteam und mit diesen Spielerinnen wieder einen neuen Weg zu finden. Und während der Analyse habe ich schon gemerkt, boah Martina, irgendwas ist bei dir gerade gar nicht mehr in Ordnung, heißt, ich bin immer diejenige gewesen, die sehr positiv ist, sehr optimistisch, die versucht hat, vorne ranzugehen. Und ich merkte immer mehr, da sitzen jetzt Menschen um mich herum, die wollen was von dir, aber ich kann das gerade gar nicht erfüllen. Ich habe den Kopf leer gehabt. Wenn eine Frage gestellt wurde, konnte ich gar keine Antwort drauf geben. Wir wollten dann die Spielerinnen alle besuchen in den Vereinen. Und da hätte ich positiv sein müssen, da hätte ich vorneweg marschieren müssen. Ich hätte denen eine neue Strategie geben müssen und ich konnte es nicht. Ich habe nur noch geweint, also das war unmittelbar nach der WM.
Dieses, wenn man auch nicht mehr weiß, warum man überhaupt gerade weint, sondern man weint einfach los.
Genau, wenn mich jemand gefragt hat, Lars, wie geht's dir, fing ich an zu weinen. Also es war krass und ich wollte es ja gar nicht und ich wollte stark sein. Und ich habe da schon mit Menschen gesprochen und alle haben mir gesagt, nein, wir schaffen das wieder und guck mal, was du alles bisher geleistet hast und dieser großartige Erfolg und das, was ihr alles angeschoben habt, gerade nach der EM, also zwischen 2022 und 2023, war so viel los. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Auch außerhalb meiner regulären Position als Trainerin ist so viel passiert. Ja gut, und dann haben wir uns verabredet, dass wir eigentlich montags die ersten Spielerinnen besuchen wollten. Ich bin dann nach Hause gefahren, mittwochs von einer Besprechung im DFB und habe dann donnerstags nochmal Gespräche zu Hause geführt und bin dann einfach komplett zusammengebrochen. Mhm. Es war wie Stecker ziehen, in mir war nichts mehr. Ich habe nur noch Ängste gehabt, ich habe körperliche Schmerzen bekommen. Ich bin sofort freitags morgens zu meinem Hausarzt und habe einfach nur gesagt, ich bin reingekommen und habe gesagt, ich kann nicht mehr.
Ja.
Und die haben mich direkt separiert, die haben sofort gesehen, boah, da stimmt irgendwas gar nicht. Ja. Gott sei Dank war mein Hausarzt einfach so, der hat die Tür zugemacht, der hat sich 2 Stunden um mich gekümmert, hat sofort befreundeten Psychologen angerufen, hat erstmal mich zur Ruhe kommen lassen, hat mir ein bisschen was gegeben und hat gesagt, komm, jetzt erzähl mal, was ist los. Und dann hat er mich auch gefragt, verstehst du gerade, was bei dir los ist? Ich sage, ja, ein Stück weit schon. Er sagte, pass auf, bist du damit einverstanden, dass ich da einen Termin mache? Und habe ich gesagt, können wir gerne machen in der kommenden Woche direkt irgendwie. Also ich war freitags bei ihm, haben wir dienstags oder mittwochs habe ich erst einen Termin gehabt. Was aber dann bei mir dazu kam, war neben dieser mentalen Erschöpfung eine extreme körperliche Reaktion.
Mhm.
Ich bin massiv krank geworden. Ich hatte erst eine ganz schlimme Infektion so im Mund. Meine Haut hat reagiert. Dann habe ich 4 Wochen ganz, ganz schlimm Magen-Darm-Problematik gehabt. Ich habe 7 Kilo abgenommen. Ich konnte nichts mehr bei mir behalten. Ich habe nur noch gelegen.
Ja.
Also es war einfach alles zu viel. Super. Mein Körper hat extrem reagiert.
Zu viel einfach. Genau, das ist der Punkt. Gab es also klar, jetzt hast du gesagt, das ist der Moment gewesen, eigentlich, wo du dann noch zum Arzt bist. Gab es noch so Momente, wo du vorher eigentlich schon wusstest, ich glaube, ich gehe gerade über die Grenzen hinaus oder ich glaube, ich verlange mir gerade mehr ab, als ich eigentlich noch leisten kann?
Das ist genau so ein bisschen das Problem, dass ich ja in so einem privilegierten, tollen Job war, dass ich das erst viel zu spät gemerkt habe. Ja, in der Reflexion habe ich gemerkt, wenn ich bei den Maßnahmen war, bei den Lehrgängen, bei den Turnieren, ich habe über 200 Tage im Jahr in fremden Betten geschlafen. Ich habe nie gut geschlafen, Lars. Ich habe maximal, wenn ich bei der Nationalmannschaft war, 3, 3,5 Stunden unruhig geschlafen. Ich konnte nicht einschlafen. Mein Gedankenkarussell war permanent. Der Tag bei der Nationalmannschaft dauert 16 Stunden. Aber die Dinge, die so positiv waren, dieses Erlebnis, sich vorzubereiten auf große Turniere, das zu machen, die Menschen, den Erfolg, den wir erreicht haben. Wir haben noch eine Dokumentation gedreht. Also es wurde immer mehr und immer mehr. Ich war in jeder Maßnahme mindestens einmal krank, aber habe das gar nicht zugelassen, krank zu sein. Also neben dem, dass ich schlecht geschlafen habe, habe ich einen Migräneanfall bekommen, habe dann ein Medikament genommen, habe mir irgendwann ein Schlafmittel beim Arzt geholt.
Ja, der Körper versucht sich das natürlich zurückzuholen, aber das ist so interessant, weil also ich habe jetzt viele Gespräche auch schon geführt. Das ist immer ein Funktionieren. Man funktioniert immer weiter und man hat natürlich erstmal den Druck, auch aufgrund des Jobs natürlich auch mit. Und aber auch an sich selbst gestellt, dass man halt einfach diesen Leistungsdruck hast. Beschreib doch einfach mal so einen einfachen Tag oder also den Alltag einer Bundestrainerin. Also weil du sagst, ne, 200 Nächte im Jahr hast du nicht zu Hause geschlafen und dann kommt natürlich dieser ständige Druck. Dann dieses, dass du sagst, okay, ey, ich habe auch nicht mehr geschlafen und alles. Wie sieht so ein Tag aus als Bundestrainerin?
Ja, man muss ein bisschen differenzieren. Es gibt natürlich den Job der Bundestrainerin während der Lehrgänge und Maßnahme. Da musst du dir vorstellen, da sind mindestens noch 60, 65 andere Leute dabei. Aber eine ist die Chefin und das ist die Bundestrainerin. Das heißt, so ein Tag dauert wirklich 14 bis 16 Stunden und du bist immer im Fokus. Du stehst immer unter Beobachtung, nicht nur von deinen Spielerinnen, von deinem Trainerteam, von den Analysten, vom Medical Team, von der Delegation, die Köche, die Fahrer, die Busfahrer, das Teammanagement, der Zeugwart. Es geht dann morgens damit los. Ich habe versucht, trotzdem ein kleines Zeitfenster für mich zu finden. Heißt, 6 Uhr bin ich aufgestanden, bin schwimmen gegangen, damit ich ein bisschen Ruhe hatte.
Für dich alleine?
Für mich alleine. Ja. Während des Schwimmens hatte ich 1000 Gedanken schon. Spielbesprechung, sortieren, was liegt gerade an, mit welcher Spielerin musst du noch, zu welchen Menschen. Wenn du 60, 65 Menschen um dich herum hast, sind viele dabei, die dir Energie geben, aber es sind viele dabei, die dir auch Energie nehmen.
Die hast du ja immer, also umso mehr Menschen du nicht rumlässt. Ich kann mich noch erinnern, ich bin ja mal, einmal bin ich ja bei dir gelandet,
ja.
weil ich da gesundheitliche Hilfe bekommen habe von eurem
Mannschaftsarzt,
vom Teamarzt. Das war ja Zufall. Und da habe ich ja auch nur gesehen, was für ein Pulk an Menschen da sich fortbewegt, wie ihr da auch reingekommen sind. Ich musste in einem Hotel auf euch genau. warten. Und das war ja der Knüller, also weil ja. da läuft halt eine riesen Entourage nochmal mit.
Genau, dann hast du Frühstück, dann hast du nach dem Frühstück haben wir immer unsere Sitzung gehabt mit dem Medical Team. Da sind ja. wir alle Spielerinnen durchgegangen, gab morgens eine Abfrage, dann gehst du ins erste Training. Das Training ist am Tag vorher schon nachbesprochen worden, vorbesprochen worden. Du gehst es nochmal durch mit deinem Trainerteam. Dann wird auf dem Platz aufgebaut, du fährst zum Platz, du hast das erste Training. Da sind zum Teil Journalisten, du führst das Training, du bist immer konzentriert. Als Chefin bin ich teilweise in Übungen drin, teilweise gehst du raus, aber du guckst ja permanent, also du bist immer konzentriert, weil du kannst nicht abschalten, weil auch dort wirst du ja beobachtet und bewertet und es ist auch gar nicht mein Anspruch abzuschalten, du bist ja voll in dem Thema drin. Dann geht's zum Mittagessen, nach dem Mittagessen gibt es in der Regel einen Interviewslot, also die Presse ist gefragt. Dann hast du noch vielleicht das eine oder andere Gespräch, dann ist schon wieder das zweite Training. Dann geht's zum Abendessen und nach dem Abendessen sind Videoanalysen oder nochmal eine Mannschaftsbesprechung. Du bearbeitest das Training schon wieder vor und du besprichst es nach. Du bist mit deinem Trainerteam wieder zusammen. Mhm. Es ist permanent ein Dialog. Du kommst nicht zur Ruhe. Dein Kopf kommt nicht zur Ruhe. Und das, wie gesagt, ist einerseits total cool, weil ich liebe Fußball, ich liebe das, was ich tue, ich liebe die Menschen. Aber am Ende ist mir erstmal bewusst geworden, was man wirklich alles leistet. So zwischendurch, zwischen diesen Maßnahmen. Also mich haben viele gefragt, ja, was machst du denn, wenn ihr keine Länderspielmaßnahme habt? Dann bist du zu Trainertagungen, die bereitest du vor. Du kümmerst dich um die Nachwuchsnationaltrainerinnen. Du gehst zu Spielen von den Nachwuchsmannschaften. Du fährst nach Frankfurt. Ich hatte Termine mit den Sponsoren. Ich hatte Termine mit dem Fernsehen. Ich hatte 1000 Interviews. Ja. Wir haben eine Dokumentation gedreht. Du bist, wie gesagt, in diesen Trainertagungen, das bereitest du vor, das bereitest du nach. Du gehst am Wochenende zu den Ligaspielen, machst ein Scouting. Das Scouting dokumentierst du. Du sprichst zwischendurch mit den Trainern der Vereine, mit den Spielerinnen der Vereine. Also
du bist halt nur on Tour.
On Tour. Und du bist immer auch in der Öffentlichkeit, du bist nie mehr privat. Du bist immer als Bundestrainerin unterwegs. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, wenn ich irgendwo im Stadion saß bei einem anderen Spiel, ich durfte ja irgendwie noch nicht mal fluchen oder anfeuern oder mich mal anders benehmen. Du bist ja nicht die Martina, sondern du bist die Bundestrainerin.
Ja, okay.
Und da habe ich im Nachhinein gemerkt, wow, mega toll eigentlich alles, aber ich habe viel zu spät angefangen, auf mich zu gucken, obwohl mich andere gewarnt haben. Gerade Birgit Prinz war ja unsere Sportpsychologin beim DFB. Die hat mich oft beiseite genommen und hat gesagt, Martina, komm mal und mach mal und du jetzt eigentlich mal nicht. Und ich habe immer gesagt, nee, Birgit, geht schon. Und ich hatte auch das Gefühl, ich muss jetzt da und es geht gerade in die richtige Richtung und wir schieben gerade ganz viel an und du willst ja auch ein Teil dessen sein. Ja, und so sieht zum Beispiel ein bisschen mal beschrieben der Alltag einer Bundestrainerin aus. Und im Jahr zum Beispiel vor der WM, die in Australien war, sind wir mal eben dreimal nach Australien geflogen. Einmal war die Auslosung, dann war die Site-Visit. Das heißt, du guckst dir dann alles an. Ihr wisst, was für ein großes Land das ist.
Das ist halt eine krasse Reise dahin.
Reise. Und ich habe dann, je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich gemerkt, wie anstrengend Reisen ist. Du sitzt stundenlang im Flieger, im Bus. Ist kein Spaß.
Nee, eben, weil das hört sich erstmal alles schön an. Das ist ja auch so, ich sag mal, wenn man viel auf Events muss und sowas, das ist nach außen für die Leute immer viel Spaß. Aber im Endeffekt kann das auch einfach alles super anstrengend werden. Was ich interessant fand, du hast nämlich auch gesagt, du hast geguckt, dass du auch mal Zeit für dich findest, morgens um 6 Uhr. So, das ist die einzige Zeit, die du dir gegeben hast. Ja. Das ist wenig Raum für Pausen. Und es ist ja natürlich dann auch eine fehlende Achtsamkeit für sich selbst auch irgendwo. Ne? Also klar, du hast dir das bewusst genommen. Und es ist auch besser, als dass man es gar nicht macht. Also du hast schon Bewusstsein entwickelt gehabt. Aber es hat, wenn du es jetzt rückblickend nochmal drauf schaust, nicht den Effekt gebracht, letztendlich, den du benötigt hättest, um das auch durchhalten zu können, oder?
Genau, zu wenig. Jetzt im Nachgang würde ich sagen, ich hätte auf jeden Fall zum Beispiel abends viel mehr Unterstützung holen müssen, um einschlafen zu können. Und zwar nicht mit Medikamenten, sondern wirklich vielleicht mit Meditation. Und auch das hat mir Birgit Prinz tatsächlich, das gehört auch zur Wahrheit, sie hat es mir ganz oft angeboten. Also das ist so ein bisschen dann auch, findest du die Zeit noch, hast du die Lust oder sagst dann einfach, boah, jetzt bin ich aber auch kaputt. Ich lieg im Bett und es war ja nicht so, dass ich nicht müde war. Also ich war total müde, aber ich konnte einfach mein Gedankenkarussell nicht abschalten. Und da gibt's, glaube ich, oder da muss man sich dann auch Tools holen und muss auch schauen, was findet man da für sich, um wirklich runterfahren zu können. Weil ich erzähle meinen Spielerinnen permanent, Schlaf ist die wichtigste Regeneration. Und selber kriegst du es nicht hin.
Und das ist aber, das ist doch immer so. Also das ist auch, ganz ehrlich, denke ich jetzt mal an frühere Beziehungen oder sowas, was ich Freunden schon für Beziehungstipps gegeben habe und in was für ein Mist ich dann reingerutscht bin, ja. Ja, weil man es selber nicht anwendet. Und das ist auch immer dieses, ja, ich bin stark genug. Das ist auch was die psychische Gesundheit angeht, das merke ich jetzt auch immer wieder, dass ich teilweise meine Grenzen überschreite und mir das dann schönrede und sage, ach, das passt schon, das passt schon. Und ich weiß es wirklich eigentlich besser mittlerweile. Mhm. Aber trotzdem geht man diesen Schritt immer weiter. Das Gute ist, ich habe so ein Auffangnetz durch Freunde und sonstige, die einfach auch ein Auge drauf haben und sagen, nee, nee, Lars, das geht jetzt nicht. Du musst mal irgendwie wieder ein bisschen reden oder so. Und mittlerweile spüre ich das auch selber ganz schnell. Dann mache ich mir wieder einen Termin bei der Therapeutin. Das ist dann auch in Ordnung. Bei dir, du hast es eben schon angesprochen, du hast dann häufige Infektionen bekommen, du hattest Migräneanfälle, dein Körper hat einfach Signale gesendet. Wie lange würdest du sagen, hast du erstmal diese ganzen Warnzeichen ignoriert und weitergemacht?
Ach, eigentlich, wenn ich jetzt auch zurückblicke auf die Schweizer Zeit und ich war jetzt vor kurzem noch in der Schweiz zur EM als Expertin, da viele ehemalige Spielerinnen getroffen, die mir da auch schon gespiegelt haben, ja, Martina, weißt du noch, und immer wenn du dann dein Halstuch oder deinen Schal anhattest, da wussten wir schon, jetzt bist du wieder ein bisschen kränklich. Wahrscheinlich da schon. Und 6,5 Jahre Schweiz hieß auch 6,5 Jahre Fernbeziehung von Tochter, Mann und Familie, Freunde getrennt. Auch da viel gependelt. Ja. Das hat dann schon Energie gezogen tatsächlich. Also ich glaube, dass ich eigentlich schon 10 Jahre lang Dinge schon übersehen habe oder einfach kompensiert. Ich habe sie kompensiert. Und ich war als Fußballerin schon so. Ich war halt bekloppt. Ich bin auch mit Fieber auf den Platz gegangen. Ich habe Chinaöl getrunken, damit ich noch Fußball spielen kann. Und so habe ich auch immer funktioniert. Ich wollte immer die Starke, keine Schwäche zeigen, über Grenzen gehen. Ich wollte auch immer dabei sein. Also.
Du kommst natürlich aber auch aus einer Generation, die auch noch diesen Leistungsdruck ja auch noch mal extremer hat als jetzt, sage ich mal, die Generationen, die jetzt nachfolgen. Ne? Also
ja, und ich komme aus dem Leistungssport.
Das eben. Leistungssport und die Generation auch, würde ich sagen. Das ist halt eine Mischung, wo man sagen muss, also gesund handeln ist anders dann. Ne?
Genau. Und da hätte ich häufiger jemanden gebraucht, der wirklich auf mich aufgepasst hätte und auch stringent gesagt hätte, nein, du jetzt nicht. Auch wenn ich weiß, da wäre ich trotzig gewesen, ne? Das habe ich zum Teil auch nicht eingesehen. Aber ja, also das ist sicherlich etwas, wo ich sage, ja, da habe ich einfach permanent überdreht. Und irgendwann ist dann einfach dieses Fass voll und irgendwann läuft es einfach über. Und das war genau der Moment, als die Warnsignale, die ich nicht so beachtet habe, sich in mentaler Form eben mit dieser nur noch weinen, traurig sein, überfordert sein, keine Antworten, totale Leere im Kopf, nicht mehr denken können, bis hin zu dieser massiven körperlichen Reaktion, einfach da alle Signale dann kamen. Und das war der Stecker ziehen und das war jetzt der Notknopf, den mir meine Seele und mein Körper gegeben haben.
Ja, absolut. Und du hast dann, das ist das Schöne, das ist natürlich auch keine Selbstverständlichkeit, das ist natürlich dann auch viel Glück, relativ schnell einen Psychologen bekommen. Ja. Da hat dein Hausarzt dir geholfen, hast du eben erzählt. Du hast dann eine Gesprächstherapie angefangen.
Genau, ich bin zu ihm hin, habe ihm erklärt, was los ist. Ich habe natürlich auch direkt Medikamente bekommen, weil es schon so eine kleine beginnende Depression auch war, wo er mich auch gefragt hat, ob ich das möchte mit dem Medikament, ob ich das kann.
Warst du da so eingestellt auf die, also dem gegenüber eingestellt, sage ich mal, was Medikamente angeht?
Ich war da schon sehr offen eingestellt, weil er mir aber auch gesagt hat, probier es aus und wir testen auch in der Menge, was brauchst du nicht. Klar gibt es immer Nebenwirkungen, klar ist es dann auch mit so ein bisschen mit Müdigkeit und so, aber es war ja am Anfang für mich auch wichtig, komplett wieder in einen Zustand zu kommen, vor allen Dingen nachdem ich so viel abgenommen hatte. Einfach wieder Kraft zu finden. Wie gesagt, ich lag nur noch im Bett und mir tat alles weh. Ich konnte mich nicht bewegen und ich bin ein Bewegungsmensch. Also das war schon krass und muss auch dazu sagen, und das darf ich nicht vergessen, ich habe ja eine große, super tolle Familie, die mich extrem aufgefangen hat, die mich so genommen haben in dem Moment, wie ich bin, die mir nicht irgendwie was sagen wollten, das musst du jetzt tun oder das musst du jetzt tun, sondern es einfach hingenommen haben, dass jetzt gerade die Dinge nicht funktionieren. Und das war ist natürlich auch wichtig, weil wenn du dann auch ein Umfeld hast, was wiederum Druck ausübt, dann ist schwierig. Und ich habe mir ja selber schon den Druck gemacht, weil ich ja wusste, wenn ich jetzt rausgehe, schaffe ich den Weg zurück? Wie kann der Weg zurück sein als Nationaltrainerin? Und mir wurde dann in dem Prozess sehr früh klar, dass es für mich keinen Weg zurückgeben wird, weil auch teilweise im Umfeld nicht so reagiert wurde, wie ich es mir gewünscht habe. Man hat mir zum Teil nicht geglaubt, dass ich krank bin. Es kamen Gerüchte auf. Ich konnte mich damals nicht erklären. Ich hatte keine Möglichkeit, meine Situation zu erklären, weil ich konnte es nicht. Es ging nicht.
Ich erinnere mich auch, also die Berichterstattung ging dann ja von alleine einfach ins Rollen.
Genau.
Und ich weiß einfach aus dem Hintergrund heraus, dass du ja auch da einfach gar nicht wolltest, dass das so irgendwie in die Richtung geht. Aber das ist natürlich auch der Fluch der Öffentlichkeit, ne?
Der kommt dann noch halt on top, ne?
So, also dann gucken die Leute ja noch mal genauer hin.
Genau.
Deswegen ist es ja auch, also ich finde es super, dass du jetzt so offen darüber sprechen kannst, dass du dazu offen stehst, weil genau dahin müssen wir ja kommen, weil letztendlich psychische Erkrankungen müssen letztendlich so gesehen werden wie der Schnupfen, den man mal eben hat. Also weil das, also klar, ein Schnupfen ist was anderes wie eine Depression. Aber wir müssen es genau so in der Gesellschaft einbringen, dass man einfach nicht mehr sagt, oh, die ist jetzt verrückt oder der ist jetzt durchgedreht. Sondern nein, die Person ist einfach krank und da muss man dran arbeiten.
Und je mehr Transparenz, je mehr Wissen, je mehr Öffentlichkeit, je mehr Vorbilder und Mut, also auch zu dieser schwächeren Phase zu stehen, umso mehr Stärke entwickelt sich, umso mehr können wir präventiv darauf achten. Und ich glaube, gerade in der heutigen Unternehmens- und Lebenswelt, in der Arbeitswelt ist es so wichtig, das betrifft ja jetzt nicht nur bei uns im Sport oder so, wo vielleicht noch ein paar andere Parameter, Öffentlichkeit und so dazukommen, sondern Unternehmen müssen heute aus meiner Sicht extrem präventiv investieren in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Und Gesundheit ihrer Mitarbeiter heißt eben nicht, wie du es gesagt hast, der eine hat es jetzt irgendwie einen Arm gebrochen, die Achillessehne gerissen oder hat einen Schnupfen oder eine Grippe oder vielleicht eine andere diagnostizierte Krankheit, sondern mentale Erkrankungen sind genauso zu werten, weil sie dafür sorgen, dass du nicht leistungsfähig bist.
Im Gegenteil. Vor allem, sie gehen ja sogar noch auf den Körper über.
Genau.
Da bist du jetzt das beste Beispiel, wo du sagst, okay, und dann kam das Körperliche auch noch hinzu. Und bei dir war es dann so, also wir haben jetzt von der beginnenden Depression gesprochen, also das war die Diagnostik, die der Psychologe dann halt gestellt hat und das Erschöpfungssyndrom, ne? Da haben wir darüber gesprochen, auch im Vorgespräch auch schon. Konntest du direkt alles so dann auch annehmen und ich sage mal verstehen, was im Endeffekt diese Diagnosen dann bedeuten, oder war es eher noch so, du musstest dich auch erstmal dran gewöhnen?
Ja, die Reflexion konnte ich mir eigentlich, oder die Selbstverarbeitung mit dem, was alles so passiert ist, die ging eigentlich erst, nachdem ich körperlich wieder in einen einigermaßen Zustand kam, weil da hatte ich dann auch gar nicht die Energie für, da schon zu gucken. Aber ich kann nur noch mal sagen, dadurch, dass ich so gut aufgehoben war mit meinem Umfeld, mit meinen Ärzten, haben die mir natürlich extrem geholfen. Und das war schon mal in den ersten 6, 7, 8 Wochen war das extrem wichtig für mich. Mhm. Und dann habe ich mich da wieder hingefunden und habe mich natürlich schon damit beschäftigt, was passiert da gerade mit dir? Das eine ist das Körperliche, das andere ist das Mentale. Wo willst du wieder hin? Und dann kam ja eben auch hinzu, dass ich wusste, wenn ich wieder gesund bin oder zumindest auf dem Weg dahin, dann wird es auch eine Entscheidung geben, dass ich als Bundestrainerin so nicht mehr weitermachen kann. Das hätte nicht funktioniert. In dem Moment, wo man mich am meisten...
Du würdest auch in alte Raster wahrscheinlich wieder verfallen.
Ja, und du arbeitest mit den gleichen Menschen. Und da gab es auch zu viele Missverständnisse und da gab es auch zu viel Irritation. Das war für mich auch völlig klar. Das war auch völlig in Ordnung. Das war ja auch eine neue Chance dann für mein altes Umfeld. Das gelingt dir aber auch nicht immer. Also jetzt konnte ich vielleicht für mich dann auch entscheiden, ich gehe diesen Weg nicht mehr zurück.
Weil du es in dem Fall konntest, aber es gibt ja nun mal auch Situationen, wo Leute vielleicht nicht so einfach den Weg haben. Und das ist ja auch was, also das kann ich aus Erfahrung sagen. Ich hatte damals, als bei mir diese Depressionen im sehr frühen Alter aufgeschlagen sind, da war ich 22, war in der Ausbildung. Ich konnte nicht zurück in meine Ausbildung gehen, weil meine damaligen Kolleginnen in diesem Büro, ich Ich war bei einem Rechtsanwalt. Jetzt weiß man auch, okay, im Büro, das kann natürlich auch so einen Zickenkrieg mal geben und alles. Also wie das so ist in Büros. Da wird viel Gossip betrieben und alles. Und die haben mir das halt auch nicht geglaubt, weil die haben halt natürlich mitbekommen, ja, aber der ist ja trotzdem mal unterwegs und ich war halt krankgeschrieben aufgrund der Depression. Depression bedeutet ja auch nicht, ich lache nicht mehr, ich tue nichts mehr und ich liege nur noch in einem dunklen Raum und habe nicht mehr am Leben teilgenommen, sondern trotzdem fallen mir viele Sachen schwer und dennoch möchte ich das bisschen an Freude, was vielleicht noch irgendwo mal kommt, ja auch dann ausleben können, weil das hilft ja nur, um vielleicht irgendwie dann den Weg der Heilung auch zu finden oder der Besserung zu finden.
Total wichtig.
Und ich musste diese Ausbildung abbrechen. Das ging nicht mehr. Ich konnte nicht zurückgehen. Also da hatte ich keine Chance. Meine eigenen Chefs haben gesagt, es tut uns leid, aber wir können hier nichts mehr machen. Die sind so festgefahren, das endet in einem puren Mobbing. Und das ist natürlich ein Armutszeugnis, dass Chefs das nicht unter Kontrolle auch bekommen. Aber auf der anderen Seite konnte ich es auch nachvollziehen. Am Ende hätte ich diesen Job eh nicht gewollt. Also das ist.
Ja, aber Lars, da sind wir genau wieder bei dem Punkt, den ich auch gerade angesprochen habe. Wir brauchen dort mehr Transparenz, wir brauchen mehr Wissen.
Genau.
Wir brauchen mehr Kompetenzen. Wie soll ein Chef, der nie in so einer Situation war, damit umgehen können?
Das kann er nicht verstehen.
Und Gott sei Dank gibt es heute, mittlerweile gibt es ja viele, viele, die sich jetzt zur Aufgabe gemacht haben, Unternehmensberatung anders zu machen, nämlich nicht aus wirtschaftlicher und finanzieller Sicht, sondern tatsächlich zu sagen, wir machen Unternehmensberatung, was Mental Health angeht, was auch Wissen angeht mit entsprechenden Fachleuten, Professoren, Psychologen, Psychiatern, aber auch Leute, die da, ich sag mal, in dieser Work-Life-Balance ist halt total wichtig. Und auch das habe ich ja gemerkt, was du gerade für dich angemerkt hast. Wenn du dann krankgeschrieben bist, dann war es für mich schon schwer, jetzt irgendwie zu entscheiden, wo gehe ich denn jetzt hin, weil da könnte ja einer sagen, ach guck mal,
die
aber
Leute
da kann sie
rum.
Ja doch.
Ja, genau.
Und genau das ist das. Also auch das löst wiederum Druck aus. Und wenn ich aber den Arm gebrochen habe oder ein Bein gebrochen habe, dann kann ich schon auch durch die Stadt laufen oder so, dann sagt mir auch keiner.
Dann,
so, und das passt halt nicht zusammen. Und deshalb ist es mir persönlich eben auch so wichtig, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht und dir passiert sowas, das Thema, wenn ich da ein Stück weit dazu beitragen kann, dass der ein oder andere dadurch nicht die Angst hat, das im Verborgenen zu tun, sondern in die Öffentlichkeit zu gehen, sich wirklich Hilfe zu suchen. Vielleicht sich erstmal einen guten Freund oder eine gute Freundin zu suchen und dort seine Ängste zu platzieren. Und die Person erkennt dann vielleicht, hey, da ist schon fast die rote Linie überschritten, also wir müssen jetzt mehr tun. Sich wirklich Hilfe zu suchen, ist immer erstmal der erste Schritt, was nicht bedeutet, dass man gleich irgendwo abgestempelt wird. Das muss jeder für sich entscheiden, aber es wird ganz schwierig sein, das alleine zu schaffen. Alleine geht's eigentlich gar nicht, sondern man braucht die Leute um sich herum, die Freunde, die Familie, aber auch die Expertise, den richtigen Weg für sich zu finden, weil auch dort sind die Wege, um wieder gesund zu werden, ja zum Teil ganz unterschiedlich für jeden. Ne?
Total, und individuell. Du schon sagst, das Umfeld ist so wichtig und ich kenne leider natürlich auch viele Menschen, wo das Umfeld nicht so reagiert, wie es jetzt vielleicht bei uns reagiert hat in dem Rahmen. Und das ist auch Grund der Aufklärung, die stattfinden muss, dass die Leute, also wir müssen das in der Gesellschaft einfach normalisieren. Ich mag immer dieses Wort normalisieren nicht, aber genau da müssen wir halt hinkommen letztendlich, dass es einfach eine Krankheit ist und das ist der Punkt. Was würdest du sagen, hast du so an Strategien und Erkenntnissen für dich selber mitgenommen aus der Therapie?
Ja, aus der Therapie habe ich mir mitgenommen, dass ich halt doch nicht für alles verantwortlich bin, wo ich gedacht habe, da bin ich aber auch für verantwortlich, dass ich hatte schon gelernt, in meinem Job Verantwortung abzugeben, was dann aber die Umsetzung und die Rolle anging und trotzdem habe ich mich für Inhalte, für Personen, die ich ausgewählt habe, für Erfolg und für Misserfolg natürlich trotzdem verantwortlich gefühlt. Ne? Das ist dann so ein bisschen schwierig, da auch die Balance zu finden. Das Zweite war, wegzukommen von dem, dass ich das Gefühl habe, ich muss allem gerecht werden. Auch zu lernen, Nein zu sagen, das geht gerade nicht, ich kann es jetzt gerade nicht. Und da auch zuzustehen. Dann vor allen Dingen Achtsamkeit mit sich selber zu finden. Also man muss sich dann zwingen, nicht zu allem Ja zu sagen. Ich habe das natürlich auch genossen. Also wenn ich dann gefragt wurde, fährst du noch dahin und gehst du noch dahin? Ja, klar, super. Hey, wir haben gerade so viel Erfolg. Hey, wie cool ist das denn? Und du bist die Bundestrainerin und da kommen noch 100 Leute und wollen Selfie und Autogramm haben und guck mal, endlich werden wir wahrgenommen und wir gehen in unserem Sport voran und ja, wir sind Vize-Europameister geworden und jetzt kommen die großen Sponsoren und da gehst du und da bist du eingeladen und da geht's hin. Ja, mega cool, ne? Aber ich sag nochmal, mega anstrengend. Und so zwischen auch das einordnen zu können, du bist nicht plötzlich, nur weil es da jetzt temporären Erfolg gibt, bist du ja auch nicht der Hero und die Größte, sondern das einordnen zu können. Und genauso, und das ist im Trainerbereich oder im Fußball ja extrem, musste ich lernen, gerade während der Gesundung darauf zurückzugucken, was habe ich eigentlich die letzten 30, 40 Jahre geleistet? Ich habe eins gelernt, Lars, dass dieser Moment, wo ich krank wurde, wo der Misserfolg war und wo alles in Frage gestellt wurde und wodurch nur noch kritisch gesehen wurde, dass dieser Moment nicht größer sein darf als alles das, was ich davor geleistet habe.
Absolut, du hast so viel erreicht im Leben und warum sollte jetzt, dass wir sprechen jetzt von 2 Jahren, die, also grob 2 Jahre, die das beinhaltet letztendlich. Warum sollen diese 2 Jahre, diese 30 und mehr Jahre kleiner machen?
Aber also das ist halt schwierig, ne?
Absolut.
Weil du immer im Momentum lebst.
Genau.
Ne?
Ja. Natürlich, für uns zählt natürlich das, was jetzt gerade passiert, aber man sollte jetzt nicht zu viel zurückschauen. Klar, das gilt jetzt auch für diesen Prozess, ne? Da muss man dann auch in ein paar Jahren nicht zurückschauen und da noch wieder, sage ich mal, wieder super traurig drüber werden, sondern da kann man dann auch zurückschauen und sagen, wow, das habe ich gemeistert, das ist einfach durchgegangen. Aber schau auch die anderen Jahre zurück und sag, geil, das habe ich in meinem Leben erreicht. Und da kannst du ja fucking stolz drauf sein, ne? Das ist halt eben der Punkt.
Genau, das hat mir dann geholfen, dann auch zu schauen in dem ganzen Prozess, auch in den Gesprächen natürlich mit meinem Psychologen, zu gucken, wohin will ich, was will ich noch, was verändert sich jetzt. Gut, ich bin auch älter geworden, ne? Ich bin jetzt 57, zu dem Zeitpunkt war ich 55. Erstmal wirklich zu schauen, Martina, was vermisst du jetzt gerade? Vermisst du überhaupt was oder tut es dir gerade gut? Ich habe dann einfach gemerkt, ey Leute, es tut mir gerade gut, wirklich nur noch hier erstmal zu Hause im Garten zu sitzen und ein Buch zu lesen, nicht in Call zu müssen, nicht in Gespräch zu gehen, nicht in die Verantwortung zu gehen. Also ich brauchte erstmal diese Ruhe, ich musste mich sortieren. Dann habe ich angefangen wieder mit kleineren Projekten, habe mich überprüft, was fehlt mir, will ich noch, muss ich noch in der ersten Reihe stehen. Ich hatte dann Angebote, wieder als Trainerin zu arbeiten. Ich habe sie erstmal alle abgelehnt, weil ich gemerkt habe, ich bin noch gar nicht bereit. Ich glaube aber, dass ich, wenn ich 10 Jahre jünger gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, ich hätte sie angenommen.
Wahrscheinlich,
um dann auch wieder drin zu sein im Geschäft, weil in dem Bereich ist es auch so, ähnlich auch wie bei dir, wenn du einmal raus bist,
dann bist du raus.
Du natürlich das Gefühl, du kommst nicht mehr rein und je länger dieser Prozess dauert, wo du raus wirst, desto mehr merkst du, da kommen nicht mehr so viele und da kommen auch nicht mehr
eben
die Angebote.
Das ist das.
Ist natürlich dann auch eine Existenzfrage, ist eine, auch wieder eine Situation, die Druck auslöst, aber wie gehst du jetzt damit um? Das auch wieder zu besprechen, also auch dort deine Ängste formulieren zu können. Und ich habe es dann Gott sei Dank geschafft, über kleinere Projekte und auf andere Art dem Fußball verbunden zu bleiben, sei es als TV-Expertin, sei es, ich habe dann einfach gesagt, jetzt gründe ich eine Fußballschule, trainiere
voll
wieder mit
schön
Talenten und bin bereit, wieder da einfach auf dem Platz zu stehen und ohne, völlig ohne Druck
und
mit ganz viel Freude und Spaß das zu tun. Also auch dort zu sagen, ja, es ist auch meine Verantwortung, jetzt einerseits zu reflektieren, zu gucken, aber ich möchte auch wieder nach vorne gucken. Ich möchte wieder positiv, möchte wieder Freude erleben, das, was du auch gesagt hast. Und das ist mir dann nach einem Jahr, sag ich mal, sehr, sehr gut gelungen, obwohl wir zusätzlich im privaten Bereich auch noch viele Themen hatten, die kamen dann noch on top. Und da hat
es
mir
ist ja
aber
meistens, es kommt ja nicht eine Sache alleine, wenn dann kommt es ja oftmals auch dicke.
Aber zu dem Zeitpunkt war es eben gut, dass ich beim Psychologen war und das dann da auch noch platzieren konnte. Also ich konnte nicht nur das, was mit mir gerade in der Retroperspektive passiert war, also was musste ich alles aufarbeiten, sondern konnte auch gleichzeitig schon Gegenwart und Zukunft aufarbeiten oder besprechen oder zumindest Strategien entwickeln. Und ganz ehrlich, ich habe eins gelernt, mir eine Frage zu stellen. Was könnte eigentlich das Schlimmste sein, was jetzt passiert in dieser schwierigen Situation? Und wenn ich die Frage objektiv beantwortet habe, habe ich gemerkt, oh, eigentlich ist dieses vermeintlich Schlimmste, das ist gar nicht so schlimm. Das kann man besser einordnen dann.
Das fühlt sich halt natürlich, wenn man gerade in so einer dunklen Phase ist, fühlt sich alles schlimm an. Und wenn man dann, wie du sagst, man stellt sich diese Frage, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Na, da gibt es aber einen Haufen anderer Dinge, die einem dann in den Kopf schießen auf einmal. Und das finde ich eine ganz tolle Frage, die du da selber stellst. Gibt es noch irgendwelche Sachen, die du so in den Alltag integriert hast oder auch persönliche Grenzen für deinen einfachen Alltag, wo du sagst, das ist es halt?
Ja, tatsächlich habe ich auf jeden Fall mehr Sachen, die ich jetzt für mich tue. Mhm. Also so ein gesunder Egoismus.
Das sage ich auch immer. Ich sage immer ein gesunder Egoismus, ja, und das ist wichtig.
Und man sagt ja immer, also wir verbinden oft mit dem Wort Egoismus was Negatives. Das stimmt ja gar nicht. Sondern ich könnte jetzt auch sagen, die gesunde Achtsamkeit, aber dieser gesunde Egoismus zu sagen, nein, ich muss jetzt hier raus, ich muss jetzt für mich was tun, ich muss mir jetzt was Gutes gönnen. Mhm. Das kann ja ganz unterschiedlich sein.
Total.
Bei mir ist es dann eben auch, mal rauszugehen, weg von meinem normalen Umfeld zu kommen, zu sagen, ich tue jetzt was für mich, was mir Spaß macht. Sei es jetzt EM-Expertin in der Schweiz sein zu dürfen.
Ja.
4 Wochen nicht zu Hause zu sein, ja, hat irgendwo was auch nicht positiv, aber es hat mir gut getan und ich versuche es gerade selbstbestimmt zu tun. Oder mich einfach nur aufs Fahrrad zu setzen und zu sagen, ich gehe jetzt raus oder in die Natur oder mir was Gutes zu gönnen. Wirklich zu sagen, und wenn es nur ist, ich möchte jetzt mit meinem Partner, mit meiner Tochter, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, ich möchte jetzt kein Gespräch führen, ich setze mich heute Abend hin, ich mache mir eine Kerze an und ich lese ein gutes Buch oder ich gucke einen Film. Es kann ja ganz vieles sein.
Ja, voll.
Aber sich wirklich aus diesem Prozess rauszugehen, ich bin permanent in der Kommunikation, habe irgendwie permanent das Gefühl, ich muss mich zusätzlich noch um die anderen kümmern, weil das mache ich. Ich mache das total gerne. Ich bin ein super toller Familienmensch. Ich liebe es, Menschen zu uns einzuladen, mich um
Oma.
Alle zu kümmern. Begeisterte Oma, begeisterte Mama, begeisterte Ehefrau, ja. etc. pp. Ich bin halt ein Familienmensch. Ich bin in der Großfamilie groß geworden. Ich mag mit meinen Freunden Zeit verbringen, ich mag aktiv sein. Und trotzdem, es hat alles eben seine Grenzen. Und es trifft ja oft die, die sich immer in der Verantwortung ganz viel für die anderen fühlen, die sehr empathisch sind, ich bin sehr sensibel. Ich habe immer gesagt, ich kann sehr viel glücklicher sein als viele Menschen, ich kann auch sehr viel trauriger sein.
Ja.
Und dort die Balance zu finden, das einordnen zu können und in dieser Traurigkeit sich dann eben nicht zu verlieren und nicht nur das Dunkle oder nur das Negative oder so zu sehen. Mhm. Das ist halt total wichtig.
Und sensitive Menschen, die haben natürlich einen größeren Hang dahin, diese Herausforderungen zu bekommen einfach. Ne? Aber umso schöner ist es halt, dass du einfach auch mit deiner Geschichte an die Öffentlichkeit gehst und dass du halt auch vor allen Dingen, glaube ich, ein Riesenvorbild für viele im Leistungssport sein kannst. Also weil du bist jetzt eine Person, die öffentlich darüber spricht. Und es gab auch in der Vergangenheit Vorfälle, warum das Thema dann auf den Tisch kommt, ne? Oder gekommen ist. Da gibt es ja viele Beispiele auch. Aber ich finde halt eben gerade, was den Leistungssport angeht, im Allgemeinen ist das noch viel zu wenig. Und das wird ja auch da immer wieder der Druck aufgesetzt. Und deswegen finde ich es wirklich einfach beachtlich, dass du sagst, hey, das ist meine Geschichte, ich spreche da öffentlich drüber. Und letztendlich, wir sind schon so gut wie am Ende der Folge. Ich werde jetzt gleich nochmal mit meinem Co-Host Christian, Dr. Christian Uttler sprechen. Das ist der Fachmann, mit dem ich das Gespräch auch nochmal einordne. Letztendlich wollen wir dann einfach nochmal darüber sprechen oder er kann dann im Endeffekt unser Gespräch einordnen und den Leuten da draußen dann auch nochmal Impulse mitgeben.
Absolut.
Das finde ich immer ganz schön. Was ist für dich denn nochmal wichtig, den Leuten da draußen zu sagen?
Ja, ich möchte den Leuten wirklich sagen, dass es natürlich in unserem Leben nie nur aufwärts geht, dass es ganz schwierige Momente gibt, dass es Schicksalsschläge gibt, aber wir müssen das versuchen wirklich einzuholen. Es gibt so viele schöne Momente, das habe ich halt gelernt. Ich kann mich so über die kleinen Dinge freuen, ich suche mir meine Oasen, ich versuche wirklich, und ja, jetzt bin ich vielleicht auch privilegiert, ich darf mit jungen Menschen weiterhin arbeiten, ich versuche da so ein bisschen meine sozialen Kompetenzen und meinen kleinen Fußabdruck in dieser Welt zu hinterlassen. Mhm. Und erstmal, ja, das hört sich immer so pathetisch oder vielleicht auch so einfach an, nehmt euch selber so an und aber schaut wirklich auf das, was ihr könnt. Ich finde, jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch hat einzigartige Strukturen und Talente. Lasst euch nicht davon rausbringen, dass es andere bewerten. Andere sind oft oberflächlich und meinen, sie könnten etwas bewerten, aber sie stecken nicht in dir drin. Und deshalb, gerade bei Mädchen und Frauen erlebe ich das oft, seid selbstbewusst, glaubt an euch und sucht euch wirklich dieses Umfeld. Das muss gar nicht groß sein, das kann auch eher klein sein, aber sucht euch diese vertrauensvollen Menschen, die wo ihr einerseits euch auch reflektieren und spiegeln lassen könnt und sucht euch wirklich eure Oasen, die Schwäche zuzulassen. Daraus entsteht aus meiner Sicht Stärke. Ich habe am meisten gelernt in meinem Leben, wenn ich Herausforderungen gemeistert habe. Aber ich war mir auch nicht zu schade, mir Hilfe zu holen, zu fragen, mich mit guten Menschen, mit schlauen Menschen, mit Menschen, die schon diese Erfahrung hatten, zu umgeben, mir da meinen Input zu holen, meine Hilfe zu holen. Und ich glaube, das ist so die Botschaft, die ich an euch geben möchte.
Ja, das offen auch bleiben
zuzulassen, und, offen bleiben, genau.
Genau, Mut zur Schwäche, ja, kann man da einfach sagen. Martina, können wir jetzt abschließend sagen, du bist bereit für neue Projekte?
Ja, Lars, absolut. Ich bin bereit für neue Projekte. Ich habe so viel aus der Vergangenheit, über das wir heute gesprochen haben, gelernt. Ich weiß, dass mir das nicht mehr passieren wird. Und das ist eben meine Liebe und meine Leidenschaft. Ich merke das, wenn ich mit den Kindern auf dem Platz stehe. Da bin ich genauso engagiert, als ob ich mit der Nationalmannschaft trainiere. Von daher habe ich wieder Lust, etwas zu tun. Bin gespannt, was die Zukunft bringt. Und freue mich drauf.
Das klingt einfach nur wunderbar. Martina, tausend Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Ich gehe jetzt rüber zu Christian, spreche nochmal mit dem. Und du gehst jetzt ins Stadion, ne?
Ich gehe jetzt ins Stadion zu Fortuna.
Sehr gut, viel Spaß.
Danke dir.
Ciao.
Ciao.
Ich sitze jetzt hier mit Christian Uttler und wir werden uns auch in der nächsten Folge nochmal ausführlicher vorstellen. Aber Christian, schön, dass du da bist.
Hallo Lars.
Du konntest dir das Gespräch mit Martina und mir jetzt auch anhören und ich habe dich jetzt hier sitzen, um das Ganze einfach auch ein bisschen fachlicher mal einzuordnen. Erklär doch als erstes mal, was ist eigentlich so der Unterschied zwischen einem Erschöpfungssyndrom und eigentlich so normalem Stress? Wie unterscheidet sich das?
Also normaler Stress ist ja nichts Ungesundes, ist auch wichtig, um in die Leistung zu kommen, um in die Aktivität zu kommen. Du musst dir das so vorstellen, du hast den Fuß ein bisschen auf dem Gaspedal. Mhm. Das ist normaler Stress. In diesem Stress haben wir auch ein bisschen weniger Angst, die Muskeln haben mehr Tonus, wir sind sozusagen ein bisschen in diesem Arbeitskampfmodus. Und das Problem aber im Vergleich zum Erschöpfungssyndrom ist, dass du beim Erschöpfungssyndrom eigentlich erstmal ein Dauergas hast, sodass der Motor überhitzt, ist der Dauerstress. Und im Erschöpfungssyndrom geht gar nichts mehr. Dann ist der Tank leer. Dann kannst du praktisch aufs Gas drücken, wie du möchtest. Es passiert nichts mehr. Und im Erschöpfungssyndrom, und das hat haben wir ja von Martina gut gehört, die typischen Symptome, massive Müdigkeit, Antriebslosigkeit, diese Leere und eben aber auch, wie sie es beschreibt, dazu körperliche Symptome. Wenn wir dann sagen würden als Angehörige, mach doch mal eine Woche Pause, dann ist alles wieder gut, typischerweise hilft es nicht. Mhm. Du kannst auch nach so einer Standardregenerationsphase nicht wieder in die Aktivität kommen. Also der Tank bleibt weiter leer.
Ja, weil das wäre nämlich jetzt die nächste Frage, wie dieser Zusammenhang besteht zwischen körperlichen und psychischen Symptomen und der körperlichen Belastung letztendlich.
Mhm. Also was wir bei Martina auch wirklich sehr klassisch beobachten können, ist, dass wir de facto ja in unserem Denken eine künstliche Trennung haben. Zum einen sagen wir, das sind körperliche Dinge, zum anderen sagen wir, das sind seelische oder psychische Dinge. Ich würde auf der anderen Seite sogar sagen, es gibt in uns mindestens noch eine dritte Dimension, nämlich die soziale Dimension. Mhm. Und alles miteinander macht uns als Menschen aus. das Gehirn, die Hormone und uns, die Nerven und das Immunsystem arbeiten ja miteinander. Das sind alles Dinge, die miteinander greifen. Und wenn wir Stress oder Angst auf Dauer haben, dann reagiert auf der einen Seite erstmal der Körper. Mhm. Der Körper schüttet Cortisol, Adrenalin aus. Und kurzfristig, das hat ja die Martina auch beschrieben, kommt erstmal, ich kann nicht schlafen, sie schläft nur noch 3,5 Stunden, sie kommt nicht zur Ruhe, sie hat häufig Infektionen gehabt, lief ja immer auch mit einem Schal rum und alle haben gefragt, was ist denn schon wieder so? Und das sind sozusagen die kurzfristigen Symptome des Körpers. Und wenn das Immunsystem dir dann noch mehr einen Streich spielt, dann kommen noch weitere Symptome, die sie auch hatte. Sie hatte dann im Mund diese schweren Infektionen, die wahrscheinlich viral bedingt waren, die du normal nicht kriegst. Sie hatte Schmerzen, typischerweise ist auch dann Schmerz so ein Symptom. Und sie hatte ja eben auch Magen-Darm-Probleme mit einer massiven Gewichtsabnahme. Mhm. Das sind eigentlich die körperlichen Symptome, die du entwickelst, bedingt, dass dir getriggert die Hormone aus dem Ruder laufen und eben auch die Nerven dann eine Rolle spielen. Was wir auch mittlerweile wissen über sehr exakte Untersuchungen des Gehirns, dieser Dauerstress zahlt dann auch wieder ein auf deine Gehirnfunktionen. Das Denken wird anders, sie konnte sich nicht mehr konzentrieren, es kommt die Traurigkeit, es kommt die Angst, es kommen die Tränen und sie hat ja auch noch ein anderes körperliches Symptom, was mit den Nerven zu tun hat. Sie hat ja auch Migräne, auch die Haut hat reagiert als körperliches Syndrom. Und zuletzt sozial, sie hat Rückzug gemacht, ist auch typisch. Also wir haben immer dieses Dreieck Körper, Geist plus Soziales, was wir betrachten müssen. In unserer Sprache denken wir immer, das geht auseinander, aber es gehört eigentlich zusammen.
Was ist denn eigentlich so dieses Phänomen? Also Martina hat ja auch erzählt, dass sie viele Signale übergangen hat. Warum tun das so viele Menschen allgemein, aber gerade auch so in so Spitzenpositionen? Was denkst du, was ist da so der Punkt, dass die Leute immer wieder über ihre eigenen Grenzen hinausgehen?
Also in Spitzenpositionen passiert das, was uns normalen Menschen eben auch passiert, nochmal deutlich verstärkt. Sie spricht ja auch, dass sie eigentlich immer in einer Rolle war. Sie musste immer eine Rolle spielen. Sie hatte also eine Fassade und wenn du permanent so eine Fassade aufsetzen musst, zehrt es natürlich Energie ohne Ende, weil du ja deine normalen Gefühle verstecken musst, deine Sorgen überspielen musst, der immer kontrolliert sein willst. Und das erschöpft dich erstmal natürlich massiv. Dann ist es ja auch so, in so einer öffentlichen Rolle ist es ja noch viel mehr so, wenn ich mich zeige in meiner Schwäche, dann nehmen mir das die Menschen nicht ab. Ich werde nicht verstanden und ich schäme mich. Die Scham ist ja noch viel, viel intensiver. Sie beschreibt ja danach auch, sie schämt sich so, wo sie krankgeschrieben war, sie will gar nicht rausgeben. Und im Übrigen in der öffentlichen Rolle, viele haben sie ja gar nicht abgenommen. Die haben gesagt, ja, du simulierst ja sogar. Also sie konnte in der öffentlichen Rolle nicht authentisch sein und über diese Authentizität natürlich, ich darf mich auch zeigen, wäre das ja eigentlich eine Entlastung. Also wir haben ja ohnehin so einen inneren Richter, ja. Das Über-Ich und dieses Über-Ich ist in so einer öffentlichen Rolle natürlich noch massiv überbaut, weil es gibt nicht nur den inneren Richter, sondern auch ganz, ganz viele äußere. Wir werden ja irgendwann mal auch über soziale Medien sprechen. Das ist eben auch der Faktor, dass es mittlerweile, wir sind ja mittlerweile alle viel mehr in der Öffentlichkeit über die sozialen Medien, wie vielleicht vor 30 Jahren.
Das stimmt. Abschließend, was können wir denn eigentlich aus Martinas Weg in Sachen Prävention lernen?
Also was wir ja auch erstmal gesehen haben, ist, sie hat ja lang die Warnsignale ignoriert.
Ja.
Warum hat sie die ignoriert? Sie hat sich ja sehr lange, sie war Leistungsfußballerin, dann Training, sie hat sich über die Leistung definiert und sie musste stark sein und sie durfte nicht ausfallen. Sie ist immer vorangegangen und das heißt natürlich, wenn ich dann in den Schatten gehe, mich zurückziehe, dann habe ich ja überhaupt keine Instrumente mehr, mich zu spüren. Dann bin ich ja leer. Das heißt, ein wichtiges Thema ist natürlich immer, höre auf deine Warnsignale. Und da waren ja am Anfang auch schon welche da. Immer mehr Unruhe, immer schlechter schlafen. Und in der Situation, sie war ja auch getrieben vom Erfolg, dann war die Europameisterschaft, wo es sehr erfolgreich war, auch im Vorfeld. Und es letztendlich macht ja auch Glückshormone und du bist dann sozusagen so auf Droge, dass es sehr, sehr schwer ist, dass du sagst, du hörst auf deine Warnsignale, ziehst dich zurück, bleibst ruhiger und vor allem auch, weil ein weiterer Faktor ist, wie vorhin gesagt, weil sie sich davor schämt, weil sie Angst hat, dass sie dann stigmatisiert ist. Was denken die anderen Leute von mich? Also der ganz, ganz wichtige erste Faktor ist, hör auf deine Warnsignale. Unser Körper, unser Geist, der sagt uns schon, was los ist. Und wir müssen uns eben dann darauf einlassen. Das ist sehr, sehr schwierig. Was sie dann aber gemacht hat und was wir sehr, sehr gut hören, ist, sie hat sich Hilfe gesucht. Sie hat Gott sei Dank jemanden gefunden, ihren Hausarzt, der einfach mal die Tür zugemacht hat, der ihr zugehört hat, der schnell organisiert hat. Und sie hat auch gespürt, in ihrem kleinen familiären Umfeld wird sie aufgefangen. Sie hat sich eine Welt geschaffen, wo sie aufgefangen wird. Sie hat sich auch eingelassen auf Medikamente am Anfang. Medikamente am Anfang sind mitunter sehr, sehr hilfreich. Und hat aber gesagt, es ist nicht nur die Tablette schlucken. Ich muss weiterdenken und ich muss mich auch darauf einlassen. Bei ihr und bei vielen, und du hast es ja auch gesagt, wo du mal im Büro warst, du hast gespürt, es gibt keinen Weg zurück. Ich kann mich nicht so optimieren, dass ich das wieder mache. Ja. Sondern es ging eben auch darum, und das können wir auch lernen, dass wir in so einer Phase uns neu orientiert müssen. Und was ihr wirklich eine große Freiheit gegeben hat, ist, dass sie sich einstehen konnte, Schwäche zu zeigen. Dieses Einstehen, Schwäche ist in Ordnung, war eine Riesenentlastung und das war in meinen Augen auch der Kipppunkt für ihre Entwicklung, die ja jetzt sehr, sehr positiv ist und ihr jetzt eine neue Zufriedenheit gibt mit einem neuen Sinn. Und wir können lernen, niemand ist unverwundbar. Wir müssen die Warnsignale ernst nehmen. Wir spüren, dass Schwäche entlastet. Wir können Schwäche zulassen. Und wir sehen immer wieder auch bei dir oder bei Martina, bei vielen anderen, bei mir im Übrigen auch, neue Wege sind möglich.
Vielen Dank. Ja, das sind die abschließenden Worte von dir, Christian. Wir haben heute ein ja wirklich sehr intensives Gespräch mit Martina geführt. Und vor allen Dingen hätte ich mir keinen besseren Start für unseren Podcast auch vorstellen können. Das war ein tolles Gespräch. Und ich fasse nochmal zusammen, was wir eigentlich von heute mitnehmen können. Also selbst auf höchstem sportlichen Niveau oder allgemein auch auf höchstem Stressniveau sollte immer gelten, Gesundheit geht vor. Schwäche zulassen ist ein Zeichen von Stärke. Körperliche Signale sollte man immer ernst nehmen. Man sollte Grenzen setzen und man ist auch nicht für alles verantwortlich. Man muss lernen, Nein zu sagen und offene Gespräche können anderen helfen, Hilfe anzunehmen. Und was ich noch mit am schönsten fand, was Martina noch gesagt hat, sich die Frage zu stellen, was ist das Schlimmste, was gerade passieren kann? Und das war eigentlich auch eine ganz tolle Frage, weil ich glaube, damit kann man sich auch viel Druck nehmen. Und wir, lieber Christian, werden zusammen mit Simone nächste Woche uns erstmal vernünftig hier vorstellen. Und wir werden darüber sprechen, Nein zu sagen und was das eigentlich so mit sich bringt und wie uns das helfen kann. Vielen Dank, Christian. Danke für deine fachliche Einordnung. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche.
Vielen Dank, Lars, und auch an Martina. Vielen Dank.
Danke, Martina, auch nochmal. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.